Hi und willkommen zurück zum Blomande-Podcast,
wo wir euch wöchentlich Leader, Visionäre und Gamechanger zu uns an den Tisch bringen.
Und wo sie erzählen, wo sie ihren Impact sehen, wie sie es schaffen und was sie antreibt.
Together for the future of tomorrow. Okay, los geht's.
Hi und willkommen zurück zum Podcast. Heute mit Thomas und Hermann Neuburger. Willkommen bei uns.
Hallo.
Wir haben heute zwei echte Gamechanger bei uns, die im Bereich Nachhaltigkeit einerseits einiges an Pionierarbeit in Österreich im Lebensmittelbereich getätigt haben und haben aber eine sehr, sehr spannende Herkunft. Nämlich, sie kommen aus der Fleischindustrie. Jetzt einmal darf ich euch das Wort übergeben. Darfst du dir mal vorstellen, wie gesagt, sie auf das Ganze gekommen und wo kommt sie her?
Ja, ich bin der Senior, Hermann Neuburger.
Thomas, der Junior.
Und der Ursprung dieser Idee liegt sehr weit zurück. Ich bin ja in eine Fleischerfamilie sozusagen hineingeboren geworden und dazu bestimmt, den Betrieb zu übernehmen. Damals ist mir nicht gefragt worden, ob man das will oder nicht. Das war halt so. Ich habe mich auch nicht besonders gewehrt. Und da habe ich dann die Fleischerei übernommen und habe dann gesehen, dass die kleine Metzgerei am Land keine besonders gute Zukunft haben wird oder es vermutet. Und das war halt dann die Idee, auf ein Produkt zu setzen, eben den Neuburg, den schon mein Vater 1948 entwickelt hat oder erfunden, wenn man so sagen will, zum Markt zu bringen. Und die Vision war damals 1980, den Neuburg als österreichweiten Markenartikel aufzubauen. Ich bin dann relativ naiv, aber umso bestimmter auf die Idee losgegangen und es hat eigentlich immer gut funktioniert, sodass ich ein paar Jahre später schon die Produktion aller anderen Wurstsorten aufgeben habe können und das Detailgeschäft verpachtet und mich dann ganz auf ein Produkt konzentriert habe und seit 1986 eben bei Neuburger nur mehr das eine Produkt mache. Wir haben dann sozusagen Österreich im Sturm erobert und die Entwicklung war so, dass wir im elterlichen Betrieb es uns so eng geworden ist und dann haben wir neu gebaut auf der grünen Wiese. Also es hat sehr gut funktioniert. Was mir aber weniger gefallen hat, war die Entwicklung im Fleischbereich. Wie ich begonnen habe, bei meinem Vater Fleischer zu lernen, man könnte sagen, da war die Welt noch in Ordnung. Wir haben die Tiere beim Bauern abgeholt, selber geschlachtet und gewusst, wo sie herkommen, wie sie aufgewachsen sind, was sie gefressen haben. Das hat sich dann in den Jahren, in denen ich also tätig war, in der Fleischsparte sehr stark verändert. Und die Veränderung habe ich natürlich mitmachen müssen und auch mit anschauen müssen. Und die Veränderung gefällt mir schon lange nicht mehr, weil durch dieses mengenmäßige Wachstum, die Fleischproduktion hat sich seit 1960 weltweit fünffacht. Hat natürlich entsprechende Begleiterscheinungen. Das geht los bei der Tierhaltung und wir wissen auch, dass für die Gesundheit der Menschen nicht zuträglich ist, so viel Fleisch zu essen und die Umwelt leidet darunter. Und die Gedanken, die haben mich schon sehr bald begonnen zu beschäftigen und es ist immer dichter geworden. Und ich habe immer mehr das Gefühl bekommen, dass ich als Fleischerzeuger viel mehr verantwortlich bin als jeder Konsument für das, was er selber tut. Verführt er die Menschen sogar zum Fleischkonsum. Und dann habe ich ein paar Versuche gemacht, sozusagen Neuburger mit sauberem Fleisch herzustellen, Biofleisch und so weiter und andere Projekte. Das ist eigentlich alles nicht möglich gewesen, einerseits aus Verfügbarkeitsgründen oder anderen Ursachen. Und dann ist immer mehr der Gedanke gewachsen, weiterhin noch heutige Nahrungsmittel zu erzeugen, aber immer aus einem anderen Rohstoff als Fleisch. Die Entscheidung habe ich dann getroffen vor ungefähr oder etwas mehr als 10 Jahren, das zu machen. Habe die führenden Mitarbeiter im Betrieb davon informiert und sie gefragt, ob sie den Weg mitgehen wollen. Und die haben das bejaht. Und dann habe ich begonnen zu suchen, wie man gute vegetarische Nahrungsmittel macht. Ich habe dann sehr schnell feststellen müssen, dass es in Europa kein Wissen gibt und bin auf meine Recherchen eben wieder auf Asien gestoßen. Asien hat eine jahrtausendalte Kultur des Vegetarismus. Da hat es vor 1000 Jahren in die buddhistischen Tempelküchen schon Fleischersatzprodukte gegeben. Und so habe ich mir eben aufgemacht, in der Hoffnung, etwas zu finden, Meine erste Reise hat mich nach Taiwan geführt, dann war ich in China, mehrmals in Japan und habe also sozusagen die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen angefangen. Ich habe zwar dann dort auch entdeckt, wie man auf moderne Art und Weise heute vegetarische Nahrungsmittel herstellt mit einem Verfahren, das mir persönlich als Konsument gar nicht gefallen hat. Und dann war der Entschluss natürlich naheliegend, dass ich das als Produzent auch nicht so machen will. Und darum ist die Suche weitergegangen. Ich habe also kein konkretes Produkt gefunden oder Verfahren, aber ich habe mir dann aus Asien drei Rohstoffgruppen mitgenommen. Das eine war im Seitan aus Weizengluten, das zweite ist Soja, aber nicht künstlich isoliert, wie es heute bei uns gemacht wird, sondern mit einem natürlichen Verfahren gewonnen und das dritte waren im Pilze. Ja, und das war dann die Zeit, wie Thomas in den Betrieb eingestiegen ist. Und dann kann vielleicht Thomas am besten selber erzählen, wie es weitergegangen ist.
Damit die Entwicklung, das war dann 2015, wie ich das Unternehmen dann fulltime eingestiegen bin, bin im elterlichen Betrieb aufgewachsen, eigentlich nie wirklich sozusagen ganz weg gewesen. Und das war einfach eine sehr spannende Zeit, weil da haben wir wirklich gesehen, da ist ja ganz ein Neuland. Und 2015 haben wir uns eben entschlossen, okay, jetzt gehen wir in die Richtung intensiv im Unternehmen und ich steige fulltime ein. Und 2015, wie du richtig gesagt hast, haben wir noch auf drei Rohstoffquellen gesucht. Also da war einerseits das ganze Thema Element mit Weizen in Form von Seitan, Soja, aber nicht als Soja-Isolat oder Granulat, wie man es jetzt am Markt kennt, sondern als Juba. Juba ist Tofu-Haut, das ist die Haut der Sojamilch. Das erkläre ich dann nur kurz gleich, wie das funktioniert. Und die dritte Stufe, die Pilze. Das heißt, wir haben da relativ breit gesucht. Der Weizen wäre natürlich das Naheliegendste irgendwie bei uns in Mitteleuropa.
Weil es bei uns erstens einmal wächst.
Richtig, ja.
Und weil es halt das Einzige ist, was man bei uns erkennt in die Richtung und da die Technologie am weitesten, das würde ich jetzt einmal sogar sagen.
Vollkommen richtig, nur natürlich der Weizen, sage ich mal, teilweise denaturiert ist und es gibt da in der Bevölkerung ein mehr oder weniger berechtigtes Vorurteil, Weizenunverträglichkeit oder vielleicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten generell. Und der Weizen ist natürlich auch heutzutage schon in einem Zustand, was mit Urweizen nichts mehr zu tun hat, aufgrund der industriellen Entwicklung. Das heißt, da waren ein paar Punkte, die haben wir ein bisschen kritisch gesehen, aber das Elementare war beim Weizen immer, dass Weizen nach Weizenbrot sozusagen schmeckt und wir wollten unser Produkt immer bewusst einen individuellen Charakter geben. Und es sollte ein wohlschmeckendes Produkt sein, es sollte einfach gut schmecken, soll nicht sofort als Weizen oder Soja erkennbar sein. Und deswegen haben wir uns dann auch 2016 entschieden, dass wir Weizen nicht mehr weiterentwickeln, weil da einfach ein paar Hürden wir gesehen haben und geglaubt haben, nein, das funktioniert nicht. Ähnlich war es dann ein bisschen mit Soja. Soja ist natürlich nicht so naheliegender, aber doch naheliegender Rohstoff in Europa. Ist ein sehr wertvoller Rohstoff, wird oft verteufelt, zu Unrecht unserer Meinung nach. Nur es geht halt einfach um das, wie jetzt Soja eingesetzt wird im fleischlosen Bereich, hat mit einer natürlichen Herstellung schon gar nichts mehr zu tun. Weil es oft, wie du angesprochen hast, hochchemisch aufbereitet wird mit hochtechnologischen Verfahren. Damit hinkt halt quasi eben die Soja geschnetzelte und das Granulat rauskommt. Was wir persönlich als Konsument gar nicht mögen, das will ich als Produzent schon gar nicht verkaufen. Das ist aber der Großteil der Branche. Man braucht nur mal Packen umdrehen und schaut sofort und ich sage immer.
Lauter Nummern.
Richtig,
und Haufen Nummern sind draußen.
Wenn als erstes Wasser steht, dann
muss ich. Schon aufblasen.
Ne, Pulver und Wasser.
Ist echt klar. Dann
ist hinten ein Konzentrat. Mit Wasser hydrieren
und die Spritze aufhören.
Und dann weißt du, das Konzentrat
aber das ist sehr massiv bearbeitet. Das ist auch beim Fleisch immer nur dasselbe. Das ist ja auch so viel bearbeitet, da ist ja auch so viel Wasser schon drin und
Nachweis. Das ist mit dem Punkt nicht vergleichbar.
Ist mit dem Punkt nicht vergleichbar.
Ja, aber man muss sich vorstellen, dieses Sojamehl wird ja da nicht nur mechanisch entfettet, sondern wird chemisch von allen Dingen befreit, die nicht reine selber sind. Der Soja-Isolat hat um die 90% Eiweiß.
Und Zwölfbohne hat 15, 17?
Naja, Zwölfbohne hat schon mehr Eiweiß, aber ich muss das alles wegbringen.
Du hast Hausnummer 20% Protein mit Ausgangsprodukt und dann musst du irgendwo bei 8 bis 9% landen. Das glaube ich, ist jedem klar, dass ich da relativ stark nachhelfen muss. und nicht nur pressen oder trocknen, sondern wirklich chemisch nachhelfen muss, damit ich
das. Das ist ja beim Erbsenmüll das gleiche.
Ein Erbsenprotein.
Ganz egal, für den
man ohne Erbsenproteinen, das ist.
Das ist genau dasselbe, oder?
Alles dasselbe, relativ dasselbe Verfahren, weil sonst funktioniert nämlich die Maschine dahinter nicht.
Der Extruder funktioniert nur mit einem hoch aufgereinigten Eiweißpulver.
Das heißt, ihr habt euch da auch viel mit der Technologie, mit der Maschine eben beschäftigt, dass gesagt habt, das Produkt muss nicht zur Maschine passen in dem Fall, sondern habe gesagt, ihr müsst es ganz was anderes empfinden.
Also wir haben dann, dass wir zu den Pilzen kommen, wir haben quasi ein komplettes Herstellungsverfahren erfunden, wie wir jetzt aus den Pilzen mit den anderen, mit Hühnerei, mit Reis, Pflanzenöl, Salz und Gewürze eben unsere fleischlosen Hermann-Produkte herstellen. Das Verfahren haben wir erfunden und auch patentiert. Das andere, auf welcher Basis jetzt momentan das läuft, sei es Garn-Gourmet, sei es Beyond Meat, sei es Bikini und die ganzen, das läuft alles irgendwo über Extrudertechnik oder über Compound, nennen sie das in der Fachsprache. Das heißt, ich kriege quasi von einem Lebensmittelzulieferer eine Mischung, tue das in einen großen Mischer rein, dann wird das, sage ich mal,
Pulver und Wasser.
Es wird also eine lustige Suppe irgendwo in die Richtung, das fülle ich dann in eine Wursthülle, koche und danach ist es extra Wurst und Schnittfest. So läuft das auf dem Rügenwalder. Das kann jeder auf Galileo, braucht nicht jeder auf YouTube gehen. Gibt es einmal Galileo Rügenwalder Mühle ein, dann seht ihr das, wie das läuft in der Produktion. Und das ist Thema, das haben wir gesehen, weil wir in einem europäischen Forschungsprojekt dabei waren. Wie macht denn das die ganze Branche? Wie macht denn das der ganze Mitbewerb? Und eben, wie gesagt, was wir als Konsument schon nicht essen wollen, das wir als Produzent
ja gar nicht produzieren. Ja.
Richtig. Und deswegen haben wir uns dann auch 2015 bewusst entschlossen, weil wir haben die ganzen Firmen auch alle im Haus gehabt, wir machen ein völlig sauberes Produkt. Ohne E-Nummern, ohne Zusatzstoffe, ohne Konservierungsstoffe und ohne nicht deklarationspflichtige Verarbeitungshilfsstoffe. Weil da gibt es ja Sachen, die was nicht auf der Packung hinten umstehen. Wir machen das wirklich komplett
und sauber. Und konkreter Rohstoff, der nicht manipuliert ist, außer zerkleinert und einfach so vorhin. Also das, was wir machen, kann man in jeder Küche machen.
Richtig.
Können jeder das war bauen. Für uns Voraussetzung. Mhm.
Ja, weil wenn man schon ein Produkt sagt, das von der Natur kommt, genau. Dann soll es auch natürlich sein.
Eigentlich dann nicht wieder hochfahren.
Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil.
Das ist tatsächlich.
Ja, und da haben wir halt, und da haben wir, sage ich mal, als Produzent die Verantwortung über.
Natürlich.
Und das Thema Verantwortung ist im ganzen Bereich eine Riesenthematik.
Und das ist ja halt der Unterschied. Das dürfen wir behaupten, dass bei uns im Unternehmen nur stark um Sache geht. Wir sind ein eigentümergeführtes Familienunternehmen. Wir machen das, weil das unsere Überzeugung ist, weil wir das machen wollen. Bei anderen muss man immer schauen, was steht denn dahinter. Und bei den Konzernen geht es halt oft nach dem Controller und nach dem Budget de facto. Und da dauert eine Produktentwicklung 18 Monate, danach wird das Produkt gelauncht, egal ob es fertig ist oder nicht, egal ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es auf der Anlage nicht funktioniert, wird dementsprechend irgendwo ein bisschen nachgeholfen. Wir haben über Jahre die Maschinen für unsere Produkte entwickelt. Wir haben es genommen. Es war für den Maschinenbauer immer das erste, naja, könnt ihr nicht an der Roma so sein. Dann haben gesagt, nein, das ist heilig, das ist ja so. Entweder ihr baut euch eine Maschine so um, dass wir die Rohmasse fahren können, oder nicht, dann suchen wir uns einen anderen. War bei Neuburger nie anders. Ist bei Neuburger auch immer unsere Philosophie gewesen. Das heißt, wir passen das Produkt nicht der Maschine an, sondern die Maschine ans Produkt. Und das ist auch ganz ein anderes Denken, weil in der Lebensmittelbranche stehen auch hinter viele Startups und dahinter Konzerne. Das lesen wir da, wer wo gekauft wird. Und de facto, da funktioniert das alles gleich. Da kommt der Technologe, dann gibt es ein Scale-Up, dann fahren wir es auf die großen Anlagen, dann muss es funktionieren. Und wenn es nicht genug bindet, dann wird durch eine Verdickungsmittel rein, damit es über die Formmaschine hinausfahren kann. Und das sind Sachen, wo wir gesagt haben, da gehen wir bewusst andere Wege, weil wir einfach wirklich ein gescheites Produkt
haben. Ja, ich hätte damals gesagt, das passiert halt nur in einem Eigentümergefühl, kleinen Unternehmen. Groß funktioniert anders, da sind andere Grundsätze. Und wir haben am Anfang von dem Projekt zwei Sachen gesagt. Das eine haben wir gesagt, es soll so gut schmecken, dass man schon das misst. Ja. Geschmack und Mundgefühl sind zwei wichtige Sachen. Der Geschmack allein ist zu wenig. Das Mundgefühl, also man weiß, in Österreich hat es da Tofu schwer, weil das Weiche wollen wir nicht. Wir wollen nur eine beißen. Ja. Das war das eine. Wir haben auch gesagt, wenn wir das nicht schaffen, gehen wir nicht am Markt. Dann ist das Projekt nicht gelungen. Ja. Und das Zweite war, wir möchten so arbeiten, dass jeder Konsument wirklich Zuschauer kennt. Ohne dass ihm schlecht wird. Dabei, ja. Und das ist aber unheimlich erschwerend, ja, wenn man das ernst nimmt. Ja.
Gerade heute in der Zeit von Social Media ist alles online, egal was du hast.
Es ist online, aber doch sehr viel nicht online, weil die Extruder-Technologie, ich bin überzeugt, dass 9 von 10 Konsumenten, und das sehen, das nicht mehr kaufen. Und sehen, wie das gemacht wird. Wir kennen es gut, wir haben das vorhin intensiv studiert. Ja. 9 von 10 Konsumenten würden das Produkt nicht mehr im Mund nehmen. Ja. Weil du kaust davon, was du siehst. Aber niemand weiß das. Du hast so schon.
Nein, man nimmt im Supermarkt ein Produkt, man hat es in der Hand und man sieht es dann nicht, was davor passiert ist.
Weil wenn man sich wirklich, das muss man sich überlegen für sich selber, wenn man sich wirklich über alle komplexen Dinge, die heute in der Welt sind, in Nahrungsmittel, nur meine Nahrungsmittel wirklich informieren möchte, oder Dinge wie Zahnpasta zum Beispiel, wird es echt kompliziert. Ja, man kennt das alles, recherchieren wenn man will vielleicht.
Definitiv.
Aber es ist unmöglich.
Und deswegen haben wir es teilweise als unsere Aufgabe gesehen, dieses Projekt ins Leben zu rufen, weil es ist erst einmal viel Missinformation draußen, und total, also viel zu wenig Information über die Produkte selber. Und deswegen, einerseits starten wir unsere Gesundheit, schauen der ganzen Welt und denken sie, ja super, wissen dort keiner, kann er dort was machen? Irgendwer muss es ja machen. Und so haben wir gesagt, wir müssen das Ganze vorantreiben und suchen da eben treibende Kräfte, die das mit uns einfach bewegen. Ich kann mich selber erinnern, mein Vater hat damals auch einen Fleischerbetrieb eben gekauft gehabt. Mhm. Das, ihr kennt es ja wahrscheinlich, nothaft. Mhm. Nach dem Tod, Platzl, Pizzamann. Mhm. Und mein Vater hat es eben nach dem Tod von Christian dann eben gekauft, weil wir eine sehr enge Familienbeziehung gehabt. Mhm. Und dann habe ich das Ganze mal gesehen, wie das wirklich anläuft. Mhm. Und ich bin jetzt seit über 3 Jahren vegan. Ich habe erstens mal nicht mehr zuschauen können. Ja, und wenn man das einmal sieht, dann kann man das nicht mehr vertreten. Ja, ob das jetzt Wurst oder Fleisch ist oder was auch immer.
Bilder sieht man nirgends.
Ja, aber bei mir sind es im Kopf.
Nein, man kennt es, jeder kennt es auch schon. Wenn du auf YouTube gehst und Schlachtung eingibst, siehst du alles. Aber wer schaut da rein, wer tut denn das?
Keiner.
Das macht jeder keiner. Kennt das morgen, keiner tut
es. Das ist so wie auf die Zigaretten, ist auch ein Schockbildung. Leute rauchen trotzdem.
Nein, man muss gewisse Dinge im Leben ausblenden. Das ist klar. Man muss jetzt über alle Dinge, die es so gibt,
in Kopf spricht.
Man wird verrückt. Also das ist ein gewisser Selbstschutz. Ja, das ist, aber natürlich in unserem Bereich ist schon interessant, dass die Leute das wissen. Gell? Wir wollen natürlich keinen anderen schlecht machen, deswegen tun wir ja aktiv an nichts und schreiben nicht in unsere Werbung rein, schau mal, wie die das schlecht machen.
Ja.
Das tun wir auch nicht.
Ja, ich verbreite jetzt eigentlich gar keine so schockierenden Bilder oder irgendwas, sondern eure Herangehensweise ist trotzdem, dass man sagt, eine positive.
Ja, absolut, und unser Ziel ist auch, dass man die Leute Lust machen darf. Ja. Und wir bauen unsere Kommunikation nicht so eher, sagen wir mal, Richtung Genuss. Und dass man einfach so, das schaut so gut aus, das muss ich jetzt einmal probieren. Und nicht immer davor rennen, du darfst nicht oder du sollst nicht oder sollst es richtig oder falsch machen. Die Botschaft kommt nicht an. Die blocken einfach
ab. Das soll gar kein, eben, weil sonst gibt es immer was Religiöses sein, irgendwas Militantes in der Grundsatzdiskussion.
Alles mögliche.
Und da geht es aber. Da geht es natürlich geht's um Fleisch oder nicht Fleisch, aber das soll nicht an erster Stelle stehen, sondern wir wollen alle was Gutes essen, was uns schmeckt. Und das kann halt, sage ich mal, ein Fleisch sein, das kann ein Pilzfleisch sein, wenn man es unser Produkt so tituliert, das kann ein Gemüse sein, das kann what else sein. Jeder, Meeresfrüchte, Fisch, was, jeder, was er mag, und wir sind eigentlich nur Vertreter von der gesunden Mischkost. Wir sagen nichts anderes. Wir sagen, schaut, was ist, wo das herkommt, und das ist lieber was Gescheites, bevor es zweimal die Woche, bevor es einen Tiefkühltruchen auffüllt mit irgendwas. Da sind wir eigentlich gegen das Billigfleisch und die Elemente, weil es so seinen Wert haben, wie jede Sache eigentlich auf der Welt so seinen Wert haben. Und das ist das, für was wir stehen und nachdem wir auch persönlich leben.
Und wie ihr da die ganze Veränderung gemacht habt, wie ist das bei euren Kunden angekommen? Also waren die überrascht?
Es ist
oder?
Nicht so, dass wir jetzt nur unsere Kunden angesprochen haben, sondern wir haben versucht, potenzielle Kunden für das Thema anzusprechen. Unsere Kunden waren überrascht, ja, aber eher positiv. Und wir haben eigentlich ein bisschen Respekt gehabt davor, weil wir geglaubt haben, dass diesem Fleischerzeuger nicht abgenommen wird, dass er jetzt quasi was besser machen will oder anders machen will. Aber das ist gar nicht so. Also die Leute sehen das positiv und registrieren das. Auch wenn wir nach wie vor nur immer Neuburger produzieren, ist es nicht so, dass die Leute sagen, glaubt ihr das nicht, sondern wir sind nicht auf einem Weg. Nicht? Und aber die Zielgruppe ist natürlich nicht nur die Neuburger Kundschaft, sondern generell alle Menschen, die halt
was Neues probieren
was verändern wollen und die irgendwie das Gefühl haben, naja, ich möchte zwar nicht auf Fleisch verzichten, aber ich habe das Gefühl, ich soll ein bisschen weniger Fleisch essen. Mhm. Die Leute wollen wir einfach einladen und helfen. Ja. Das ist eigentlich unser Ziel.
Das ist heutzutage eine allgegenwärtige Diskussion. Ich glaube, dass man das Fleisch irgendwo umstritten ist, ich sage mal, das braucht man nicht mehr so.
Ja.
Das ist heutzutage, glaube ich, durch diverseste Gesichtspunkte wirklich in der breiten Masse angekommen. Und das spüren wir ja auch in der Kommunikation, weil wir haben ja Außendienstmitarbeiter, die was tagtäglich in die Lebensmitteleinzelhandel sind, und so machen wir knapp 200.000 direkte Kundenkontakte. Das heißt, wir haben da sozusagen eine Echtzeitmarktforschung überlaufen, und da sieht man, dass sogar Fleischesser sich fast militant dagegen wehren, gegen die fleischlosen Sachen, und wir führen das zurück auf das, dass sie eigentlich eh wissen, dass man ein bisschen aufschauen sollte beim Fleischkonsum und nicht so viel. Und das ist ein Thema, was ich sage, was schon fast religiöse Züge annimmt. Fleisch oder nicht Fleisch. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, da brauchen wir eigentlich noch Zeit für eine Schau.
Ja, auf jeden Fall, aber die Kommunikation darüber und die Kundenansprache ist nicht so einfach. Weil, wie der Thomas beschrieben hat, ist sehr viel Abmeinung produziert. Weil irgendwie ein bisschen von einem vorschreiben lassen, wenn man lebt. Und selbst wenn man irgendwo im Hinterkopf eher ein dumpfes Gefühl hat, dass es nicht richtig ist, man muss sich nicht von meinem vorschreiben lassen, sollst du weniger Fleisch essen, da reagiert jeder negativ
drauf. Und jeder abstoßend, weil die Leute einfach dieses Belehren nicht wollen. Sie müssen selber dazu bereit sein, es muss die Bereitschaft entstehen für was Neues, für was anderes.
Ganz geschickt aktiv fühlen.
Ja, sicher, durch Marketing.
Durch Marketing, ich sage durch positive Kommunikation.
Positive Aufklärung.
Und das kann vielleicht ein bisschen auf Chip nehmen, ja, da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir neue Wege der Kommunikation finden. Da haben wir schon ein paar gute Ansätze, aber es ist auf jeden Fall eine positive Kommunikation.
Was Marketing und PR angeht, das hat sich wirklich stark, und da sieht man euch auch schon, allein vom Neuburger, den TV-Spot, ich glaube, den einen hat jeder im Kopf, der vom Neuburger mal gehört hat. Und somit habt ihr einfach dieses Marketingwissen euch sehr, sehr, sehr stark angeeignet und wisst, wie der Kunde tickt.
Ja.
Wie ist jetzt der Schritt mit dem Neuburger? Wie geht es mit dem Neuburger selber weiter?
Ja, Neuburger ist derzeit noch stark notwendig, weil die junge Marke
auch noch Aufbauhilfe
braucht, noch ziemliche Unterstützung, und es wird nicht einfach so bleiben. Und,
aber das sagt uns der Markt. Das sagt uns der Markt, wo das Ganze hingeht. Also da gibt es verschiedenste Szenarien, verschiedenste Varianten. Das muss man ein bisschen schauen, da wollen wir uns jetzt auch nicht irgendwie sagen. Das wissen wir sogar noch nicht.
Nein, wir haben das einfach immer kryptisch. Ich sage immer, wie heißt es im Lotto? Alles ist möglich.
Ja, es ist wirklich alles möglich, aber solange muss ich nicht aufs Glück verlassen muss. Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Ihr repräsentiert das ja mit den Generationen auch ziemlich gut. Wie ist das dann bei den Zielgruppen? Wen sprecht ihr da am meisten an? Und wo habt ihr vielleicht die größten Herausforderungen, dass ihr die Zielgruppe ansprecht?
Ja, es gibt vielleicht, ursprünglich haben wir natürlich, glaube die Zielgruppe ist nur jung. Ja. Es ist nicht so, es ist sehr breit, Gott sei Dank. Aber wir stellen fest, dass die junge Zielgruppe vor allem aus ethischen Gründen das Thema reflektiert, aber die ältere aus gesundheitlichen Gründen nicht. Und kannst du erinnern an den einen Fall, wir holen ja Vorträge und erzählen unsere Geschichte. Gell?
Also ein Bauernvortrag in Schärding, das was wir gemeinsam gehört haben, das war ganz am Anfang,
glaube ich, 2015,
genau. Und danach ist einer so richtig üppig, also gestanden zu mir hergekommen und hat gesagt, ich sehe ja Neuburger auch nicht da, fleischlos und so, ich bin ein richtiger Fleischesser, das ist halt nichts für mich. Aber wie sie gesagt haben, da ist kein Cholesterin drin. Da haben wir gedacht, das ist was für mich. Und da haben wir gesehen, es gibt verschiedenste Beweggründe. In der älteren Generation ist oft eher ein gesundheitlicher Aspekt, so nicht so viel Fleisch essen, Bluthochdruck und so weiter und so fort. Oder Verdauung, es geht einem besser. Und das geht dann, sag ich mal, schrittweise bis hin zu den Jungen, wo es stark aus ethischen Gesichtspunkten ist. Tierleid, Nachhaltigkeit, die ganzen Themen. Wir sind überrascht, also, dass wirklich durch die Bank, eigentlich durch alle Altersklassen, natürlich auch fast durch alle gesellschaftlichen Schichten ein Thema ist. Wir sagen so, eigentlich ist unsere Zielgruppe 2/3 der Bevölkerung in Österreich. 1/3 kann oder will es sich nicht kaufen. aber zwei Drittel, und das geht wirklich quer durch alle Altersschichten. Wir probieren jetzt bei den ganz Jungen was. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Da muss ich immer ein bisschen ausprobieren zum Thema Kommunikation. Mhm. Weil was natürlich die Tochter, wir haben auch ab und zu ein paar Fälle, wo man hören dann nach einem Vortrag kommt dann eine Mutter zu uns und sagt, wissen Sie, jetzt ist meine Tochter heimgekommen mit 17, sie hat gesagt, isst kein Fleisch mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich kochen soll. Das ist genau so ein Thema, wo man sieht, da sind die jungen Leute ganz radikal, was das angeht, von der Entscheidung her. Und da könnten wir vielleicht auch eine Alternative bieten, dass wir sagen, naja, das ist vielleicht ein Produkt für euch, das ist vielleicht ein junges Produkt. Und oft heißt es ja quasi unter 25, da ist keine Kaufkraft da.
Ja, aber das stimmt überhaupt
unter
nicht.
Unter 25 richtig, lebe im elterlichen Haushalt.
Das heißt, schaffe ich eh, aber sie essen nicht. Das ist teilweise sehr stark.
Ich habe einen 3-jährigen Sohn, das weiß ich ganz genau. Wenn der Fruchtzeug will, dann will ich ein Fruchtzeug. Da kannst du machen, was du willst. Und das ist genau das Thema, wo ich sage, naja, wenn Kinder davon überzeugt sind.
Dann sind es die Eltern meistens auch.
Richtig.
So über die Schiene nämlich schön spülen.
Nein, man muss einmal probieren. Da sieht man es. Aber dieses Thema, wo ich sage, da ist er stark, nicht nur, dass man es kommunikativ probiert, da ist ein starker Idealismus da. Sag ich mal, die ganze Greta-Bewegung, die Elemente da, die spielt da so tief ein, dass ich sage, das ist eigentlich, muss ich die gar nicht überzeugen, sondern eigentlich muss ich sie ihnen
anfangen.
Weil das ist ja, die sind ja schon genau dort, die suchen vielleicht schon was, die sind vielleicht sogar schon unsere Kundschaft, weil einfach nur sagt, ja, ist das nicht euer Produkt? Ja? Und dass der Roma einfach halt verschiedene Wege gehen muss. Und heutzutage, wenn man über Kommunikation redet, ist ja das Schwierige, dass ich die Leute überhaupt erreiche. Jeder von uns weiß, was deinem Handy auf Facebook oder Instagram, was du überall an Werbung bekommst und zugemüllt wirst mit Werbung und immer nur lauter und schreiend und Rabatt, wo wir sagen, naja, wir wollen bewusst einen anderen Weg gehen, das sind wir nicht. Mhm. Wir gehen dafür einen leisen Weg, aber dafür Premium.
Und der bleibt in Erinnerung.
Ja, wir hoffen es, wir probieren es jetzt.
Ihr spült es ins Langzeitgedächtnis, nicht eine kurze Aufmerksamkeit, sondern über die lange Schiene.
Es funktioniert nur so.
Und definitiv.
Es gibt, man weiß ja in der Werbewirtschaft, wo bei uns ein bisschen auskommt, Kommunikation, es braucht immer 7 bis 8 Kontakte, dass man überhaupt einmal das Ding warten muss. Das ist nur weit weg vom Kauf. Also Wiederholung. Über Jahre am besten, nicht? Neuburg habe ich 1980 angefangen, 1990 habe ich zum Werben angefangen und seit 2000 mache ich Fernsehwerbung, also 20 Jahre. Also die Bekanntheit und Beliebtheit von Neuburg ist natürlich schon das Produkt, klar. Und das ist eben unsere Philosophie, wir sagen, ein erfolgreiches Produkt besteht aus zwei Säulen. Das eine ist ein überragendes Produkt, das sollte schon besser sein, als andere, was es gibt am Markt, und eine überragende Kommunikation. Beides ist unabdingbar, nur gemeinsam. Gerade zum Erfolg, sieht man bei allen erfolgreichen Produkten, sind immer beide Säulen ja, da. Und weil wir zuerst über den Preis gekriegt haben, dass das Produkt natürlich teuer ist, das haben wir uns nicht gewünscht und nicht geplant gehabt. Das liegt daran, dass der Pilz sehr teuer ist. Der Pilz kostet ungefähr das 10-fache vom Champignon und kostet ungefähr das 3-fache vom Fleisch.
Oder dass das Fleisch viel zu billig ist.
Also genau, das ist eigentlich immer unser Schluss. Und das
Fleisch ist zu billig.
Fleisch ist zu billig, ja. Und deswegen haben wir im Unternehmen begonnen, selber Pilze zu züchten, obwohl das ein zusätzlicher riesiger Aufwand für uns war, nur das Know-how zu beschaffen und Investitionen zu tätigen. Also das
ist ganz viel zahlen, ja.
Hohe Anstrengungen, finanziell. Aber es gibt sonst keinen Weg, damit du es sauber machst und dass wir dann zumindest einmal in Bereiche kommen, dass wir überhaupt noch mal wirtschaftlich arbeiten können.
Also ja, die Grundvoraussetzung ist erstens mal bei euch der Kräuterseitling, den sie ja selber aufzieht.
Ja.
Und wann ist die bewusste Entscheidung gekommen, sofort, ihr wollt den selber aufzüchten? Also oder habt ihr über den Zukauf vorher nachgedacht?
Wir haben definitiv über den Zukauf nachgedacht. Ja. Aber im Rahmen von der Entwicklung musst du ja mit dem Rohstoff sowohl inhaltlich als auch Verfügbarkeit beschäftigen. Mhm. Und da haben wir sehr schon gesehen, der Kräuterseitling, den gibt es de facto eigentlich nur auf Hockenmarkt. Das heißt, der Landwirt, der macht einmal 50 Kilo, einmal 100 Kilo und wird einmal gar nichts. Und da haben wir sehr schnell gesehen, dass wir da an die Grenzen stoßen, für das, was wir vorhaben, wo wir hingehen wollen. Einfach, dass wir die Menge nicht bekommen, weil was wir bekommen, das haben wir nicht in der Qualität bekommen, wie wir uns vorgestellt haben. Und so einfach 2016, mal auf Google Pilzzucht eingegeben und so ist es losgegangen. Ja. Und dann bin ich immer nachgefahren in ganz Europa und habe hat auf verschiedenen Messen und Kongressen mich ein bisschen weitergebildet und war das erste Mal am hessischen Pilztag in Strahlen an der holländischen Grenze und habe mich da ein bisschen dazugesetzt und da mal informiert und die ganze Branche, die geht, das sind quasi eine Handvoll Leute. Das sind 1500 Leute in Europa, die was da wirklich sozusagen mitwirken. Und die haben mich da sehr, sage ich mal, sehr gerne aufgenommen. Das war ein sehr offenes Völkchen. Da gibt es kein Betriebsgeheimnis. Jeder lädt die immer ein und jeder verzählt da alles. Und die heiligsten Sachen, das war für uns natürlich ein Weg des Schicksals und extrem, extrem wichtig. Und so sind wir, sage ich mal, verschiedene Berater zu unserem Kooperationspartner in der Schweiz gekommen, von dem wir ein Know-how erworben haben, das, was wir dann sozusagen weiterentwickelt haben, also damit wir jetzt auf den Stand sind. Das heißt, wir haben quasi 20 Jahre in 2 Jahre abgekürzt. Also wir haben mal angefangen im elterlichen Steinkeller vom Melzen.
Super, danke.
Also angefangen haben wir im elterlichen Steinkeller, wo ich einfach mal 2 Packen aufgestellt habe, wo natürlich nichts gewachsen ist. Und dann haben wir angefangen mit einem Schiffscontainer, dann war es einmal 10 Kilo, mal 50, mal 100 und so ist es hin und her gegangen. Am Schluss haben wir 6 Schiffscontainer gehabt und haben knapp 500 Kilo Pilze selber gezüchtet. Und dann sind wir eben zu die Schweizer gekommen und das ist quasi auf deren Know-how-Basis haben wir das sozusagen noch verbessert mit unserem Know-how aus der Lebensmittelverarbeitung. Die kommen stark aus der Landwirtschaft, was die ganzen Elemente Hygiene und Ausfuhrsicherheit und sowas betrifft, das haben wir dann nur mehr umgestellt und das ist sozusagen V2, steht dann in Ulrichsberg bei uns. Und wir dann nicht nur ein Pilz selber züchten, sondern wir machen auch den Nährboden selber für den Pilz. Das kann man sich so vorstellen, das ist wie beim Küken und beim Ei. Das heißt, ich muss im Pilz alles mitgeben, im Ei sozusagen, damit das Küken oder halt der Pilz wachsen kann. Ich kann danach nichts mehr machen. Das ist ein sehr sensibler Prozess. Das heißt, wenn ich in der Mischung was richtig oder was falsch mache, dann wachsen dann auch Pilze oder keine. Das haben wir natürlich auch erst lernen müssen.
Wir lernen, als Fleischer.
Ja, wir lernen das auch gerade intensiv, weil die eigene Substratproduktion ist erst seit knapp 3 Monaten aktiv und wo wir uns jetzt auch schon fast zur Grenze selber versorgen können. Wir müssen natürlich noch immer ein bisschen zukaufen, weil es einfach so ist, die Bestellungen vom Handel variieren sehr stark, auch tagesspezifisch. Das heißt, wir produzieren immer ein bisschen auf Verdacht. Das ist aber unser tägliches Brot, was wir auch von Neuburg kennen. Da wissen wir schon, wie wir umgehen damit. Nur das ist im Pilz natürlich relativ gleich, sage ich mal von dem her. Der Pilz wächst, wie er wachsen will. Da kann ich ja nicht ziehen oder irgendwas beschleunigen dran, sondern das heißt, das ist immer ein tägliches Spiel. Und vor allem, wenn ich überlege, es dauert ca. 6 bis 8 Wochen vom Mischen vom Substrat bis zum Ernten vom Pilz. Und ich muss quasi jetzt in 6 bis 6 Wochen im Vorhinein sagen, wie viel brauche ich denn in 6 Wochen? Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, das ist ein Punkt, wo wir einfach da im Learning drin sind, wie viel produziere ich denn? Wie viel will ich denn circa 6 Wochen brauchen? Weil natürlich saisonbedingt kennt jeder mal mit mehr, mal weniger gekauft. Und das ist eine schwierige Sache. Die muss man aber gern angehen. Und wir sehen es auch jetzt schon, dass die Branche sehr gefragt ist. Also die Pilze, die explodieren sozusagen über ganz Europa im Markt. Also da ist eine sehr, sehr große Nachfrage da und dass man einfach die Pilze schon gar nicht mehr bekommen.
Der frische Markt wird da gerade seit immer mehr verkauft. Und
wirklich? Ja, deutlich mehr. Mhm. In Österreich ist ein Produzent entstanden. Es hat in Österreich quasi nur einen Nennenswerten gegeben, der was so 5 Tonnen die Woche macht. Jetzt ist der zweite entstanden, auch in derselben Größe und der ist sofort vom Markt absorbiert worden. Das heißt, die verkaufen beide alles. Da ist keine Verdrängung gewesen zwischen den zwei, sondern die verkaufen beide alles. Das ist sofort im Markt eingegangen. Also da ist ein Riesenpotenzial und das ist noch lange nicht gesättigt. Wenn natürlich in Deutschland oder wo denkst, ist das
natürlich nicht. Wir haben damit zu tun und wir machen wir seit Beginn an, September 2016.
Wir sind nicht unschuldig
dran. Wir sind am Markt gegangen und wir haben sehr viel PR gemacht, nämlich in der klassischen Werbung. Ja. Und da ist natürlich immer von Gott seit angeredet.
Und das haben die Leute dann einfach im Kopf.
Das ist möglich, ja, ein bisschen, dass da ein bisschen das Entwicklung gestartet
wird. Was ist jetzt der Grund, warum habt ihr ein Ei im Produkt?
Ei ist die Bindung. Aber nicht nur die Bindung, sondern, wie du gesagt hast, in der Entwicklung war es uns wichtig, dass man den richtigen Biss, die richtigen Textur für den Fleischesser bringt. Unser Ziel ist, dass man den Fleischesser dazu bewegen, dass er mal Hermann ist. Statt Fleisch. Und der hat aber eine ganz klare Vorstellung von einem Würstel, von einem Schnitzel, von einem Faschierten. Und nach unserem jetzigen Kenntnisstand ist für uns nicht möglich, dass ich ohne Ei die Konsistenz zusammenbringe.
Und ohne Chemie.
Ohne Technologie. Also das ist das Thema. Deswegen haben wir Ei drin.
Also wenn wir jetzt Weizen, Seitan nehmen könnten, die Nachteile, die er hat, könnte man ja vegan produzieren. Ja. Ein halbwegs ein guter Mundfüll, aber niemals den Geschmack. Ja.
Okay.
Ich kenne da über andere Helferlein und Technologien, über Extruder zum Beispiel, ne? Da haben wir gesagt, wo das ist, wo die Basis ist, kennt ihr ja vegan, Vegini, produziert vegan, gar nicht so ein schlechtes Produkt, aber wie das gemacht wird. Aber wenn man das alles nicht machen will, also sprich einen normalen Rohstoff, den man nicht manipuliert, ganz einfache Herstellung, keine Zusatzstoffe, wir haben gar keine Zusatzstoffe, auch keine Helferlein, wir haben nicht einmal nicht deklarationspflichtige Stoffe, die gibt es auch, die man nicht als Speaker schreiben muss, nicht einmal das, wir sind ganz radikal gewesen, ganz zum Leidwesen unserer hauseigenen Technologen, die immer wieder gekommen sind mit dem Quellekatalog, was sie und also auf dieser Basis, also Voraussetzung, es schmeckt, es hat ein gutes Mundgefühl, es ist so, wie man einfach in Österreich so Produkte erwartet. Es ist ein konkreter Rohstoff, der nicht manipuliert ist. Ein normales Verfahren, zerkleinern, kochen, sonst nichts und keine Zusatzstoffe. Ist nach unserer Erfahrung jetzt über 7-8 Jahre intensiver Forschung ist nicht möglich, ohne Hühnerei das zu machen.
Okay.
Jetzt verwendet ihr Eier aus guter Haltung.
Bio, ja, also nur Bio natürlich, sogar Bio Austria, das ist immer ein bisschen strenger.
Das ist sogar über den Demeter drüber, also da haben wir uns wirklich intensiv beschäftigt, da gibt es auf der Bio Austria Homepage einen eindeutigen Katalog. Da
jedes Hund 10 Quadratmeter Auslauf.
Die Hähne werden aufgezogen, also die Hähne werden nicht geschreddert, die werden aufgezogen.
Die Hähne werden auch aufgezogen und zu Fleisch verwendet.
Also die männlichen Tiere, ja.
Das ist das Maximale, was man da erreichen kann. Das ist die eine Seite, aber uns macht das auch keine besonderen Sorgen, weil unsere Zielgruppe ist ja, wir nennen heute Flexitarier. Nicht? Also der Mensch, der sowieso Fleisch und Eier isst.
Okay.
Für den ist das überhaupt kein Thema. Und wir sagen ja immer, was ist besser? Ich löse 90% vom Problem und bin nicht vegan, oder ich muss vegan sein und kann gar kein Problem lösen.
Bestimmt, und ihr seid Problemlöser in dem Fall. Und ihr wollt jetzt auch Problemlöser sein.
Wir wollen Problemlöser sein, weil eigentlich meine ureigenste Motivation, dass ich es überhaupt gemacht habe, dass es überhaupt entstanden ist, das ist, dass ich gesagt habe, unsere Familie hat jetzt 100 Jahre von Fleisch profitiert. Ja? Das waren jetzt voriges Jahr wirklich genau 100 Jahre. Ja? Das soll nicht so weitergehen. Das ist halt nicht mehr in Ordnung, wenn das passiert. Fleischproduktion ist nicht in Ordnung, das kann man jetzt aber machen. Wir wollen jetzt die Sache umdrehen. Ja. Und das heißt also, mein Ziel ist nicht, dass ich irrsinnig viel verkaufe und alle Vegetarier und Veganer jetzt, wobei man uns über jeden freuen wird, das ist natürlich, sondern unser Ziel ist, dass man Fleischesser dazu bringen, dass er, sage ich mal, eine Mahlzeit in der Woche tauscht. Ja. Und das gelingt, ja. Dann haben wir
einen großen Habit Changer.
Und das ist mein persönlicher
Dann hast du Auswirkungen, was in ganz Österreich das überlegst oder in Deutschland.
Das ist eine
Auswirkung.
Das ist eine unvorstellbar. Ja.
Wenn jetzt eine Tageszeitungsbeilage dann bringen im Mai, wo wir in Hermann-Effekt darstellen, was das wirklich bedeutet, dann die Zahlen. Also für jede verkaufte Packung quasi, kann man das mal hochrechnen, da kommt ganz schön was raus, weil oft vom Fleisch, sage ich mal, die Kette ja nicht ganz bepreist wird, was wirklich eingesetzt wird, was letztendlich wirklich, das sehen wir selber auch, weil wir sind ein klimaneutrales Unternehmen und da tun wir auch immer uns vergleichen natürlich mit dem Fleisch, wo steht der Pilz mit dem Fleisch, wo stehen unsere Produkte mit dem Fleisch und da sind ein paar Rechenvarianten, ein paar Rechenmodelle, wo ich gesagt habe, da kann nicht alles drinnen sein, das ist unmöglich, wenn du den Rohstoffeinsatz, das weiß jeder, ich glaube, da brauchst 10 pflanzliche Proteine, dass du auch tierisches kriegst und vom Wasserverbrauch gar nicht, von Landverbrauch, von CO2 und. Die Themen kennt eh jeder. Und das kannst dann, das ist dann Wahnsinn, wenn du das wirklich einmal rechnest und dann schaust du mal den Unterschied aus dem Bild. Der Pilz, das ist ein ganz anderes.
Es liegt ja auf der Hand, weil die rechnen soll, nicht?
Ja.
Das sind die Bauern, die nichts mehr verdienen, die Tiere vor allem. Dann die vorgelagerten Bereiche, sprich Futtermittel, vor allem für Schweine. Nicht? Das kommt jetzt, ich glaube, 85% des Sojas in Europa, das verfüttert wird, kommt aus Süd- und Nordamerika. Da haben wir die halbe Welt einmal schiffen, wo nachweislich die Regenwälder gerodet werden. Die zahlen die Rechnung. Ja.
Und das sind aber Themen, die liegen auf der Hand.
Umwelt, nein, reden wir gar nicht, das kann man ja nicht wissen. Nicht?
Umwelt. Gesundheit.
Die Rinderproduktion. Ne?
Gesundheit des Menschen. Wo kommen denn die Zivilisationskrankheiten her? Das ist sicher durch
den übermäßigen
Fleischkonsum.
Wie bei der Atomkraft, wenn ich das als Rechnung durch die Endlagerung ausklammern ist. Und das ist
super.
Schon, aber ich glaube, das kann ich nicht machen. Ne? Aber wenn man tut. Mhm. Ne?
Du musst einmal die Belastung für das Gesundheitssystem rechnen. Ja. Jetzt musst du mal rechnen, durch das, was sind denn die Zivilisationskrankheiten, was Cholesterin, was macht denn die ganzen Themen, durch den übermäßigen Verzehr, genau um das geht es. Und das ist der, wo man einfach drüber nachdenken muss und wo jeder Konsument für sich seine Entscheidung fällen muss.
Wir sind einfach so eine starke Überkonsumgesellschaft geworden. Ja. Mhm. Und das ist einfach, weil es uns jetzt zu gut geht. Und die Leute ist nie so gut gegangen wie heute.
Das ist klar, einerseits ist sie gut und es ist ja gut, dass man so einen reichen Land leben und das leisten können, aber es ist immer so. Mhm. Der Pegel schlägt aus und es wird halt dann irgendwo zu viel, dann gibt es halt wieder solche Auswirkungen und schlägt es wieder zurück. Das ist halt so.
Aber das ist auch das, was bei uns in der Region nur ein bisschen dadurch, dass wir wirklich das letzte X sind, kommt nicht ganz alle Entwicklungen so schnell zu uns sozusagen. Das ist aber ein Riesenvorteil, dass die Leute eher noch ein wenig dazu zufrieden sind mit dem, was sie haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, was man oft merkt, bei vielen Leuten, dass irgendwas nachrennen. Ich muss halt einfach einmal zufrieden sein mit was. Dann mal sagen, das ist jetzt so und man muss nicht immer alles erreichen im Leben, sondern es muss einem gut gehen, fertig. Und das muss jeder für sich finden, den Weg. Der ist ganz individuell.
Das ist halt schwer bei der heutigen Beschallung, dass man sich dann...
Ja, das ist richtig auch noch auszufüllen.
So
ja, ja.
Die ideale ja da ist was.
Dass du einen idealen Filter findest, genau, für das ganze Thema.
Ja, bei allem, was ihr da gelernt habt auf euren Weg, wie war da bei euch die Veränderung? Hat sich euch euer Lebensstil selber auch verändert? Habt ihr da was beobachten können?
Fall, ja, ist interessant. Also wir sind jetzt wirklich dort, aber es ist nicht geplant gewesen und auch nicht angepeilt. Wir sind bei den Bründen zweimal in der Woche, Fleisch ist genug, die wir in der Werbung so ein bisschen Spaß selber sagen.
Mhm.
Wir haben ja einen Slogan schon bei Neuburg gesagt, 2014, zweimal die Woche ist genug. Aber interessanterweise eigentlich alle in dem Projekt bei uns haben den Fleischkonsum reduziert und am meisten in Erinnerung geblieben ist mir eine Dame von einer Agentur, mit mehreren Agenturen zusammen, PR, Werbeagentur, Social Media und so weiter, die hat gesagt, noch 5-6 Wochen zusammengearbeitet und verschiedene Artikel gemacht und so weiter. Und dann habe ich jetzt mal so was sagen, ich habe das erste Mal in meinem Leben mir genau aufgeschrieben, wie viel Fleisch ich esse. Ja, wie oft, ich war schockiert. Ich esse jeden Tag Fleisch, mindestens einmal. Okay. Die war komplett fertig. Mhm. Ja. Und die hat auch ihren Fleischkonsum umgestellt. Ja, und es sind sogar manche dabei, die Vegetarier waren. So. Mhm. Aber wie gesagt, wir nehmen das nicht so wörtlich und tierisch, weil du kommst nicht weiter. Und so die Menschen sagen, Leute, ihr müsst Fleisch essen, aufhören, da passiert gar nichts, im Gegenteil. Und zementieren wir die Leute sogar und sie wehren sich dagegen und machen komplett zu. Wir müssen es einladen und ihnen sagen, dass es ganz leicht ist, dass man einmal in der Woche weniger Fleisch isst und dann haben wir schon einen Schritt gemacht. Ja. Und vielleicht ist es in 5 Jahren zweiter Tag, keine Ahnung, aber es kann nur so gehen. Solche Veränderungen gehen immer langsam und auf das muss man sich einstellen und die Geduld muss man halt haben.
Die Geduld muss auch jeder mitbringen, die, egal wer an einem Projekt arbeitet oder genauso, die Leute müssen einfach bereit sein, dass wir was Neues probieren und einfach das Ganze wieder offen angehen.
Das Interessante ist, weil du sagst, Neues probieren, man glaubt immer, Menschen sind so neugierig und probieren Neues. Ja, schau, wenn ich jetzt, sage ich mal, voll abfahre und ich ist dort, bin ich neugierig, was gibt es da Neues? Oder ich habe am Samstag Zeit, dass ich einkaufen schaue, schau mal, was Neues, aber nicht im Alltag. Im Alltag, wo ich schauen muss, jetzt muss ich noch einkaufen gehen, schnell was kochen, da will ich nichts Neues. Da will ich nur das Bewährte. Ja. Da greife ich zu dem ich immer greife. Garantiert, da probiere ich nichts Neues. Und in der Situation sind wir 90% oder 95% unseres Lebens. Und dort begingen wir die Leute. Nicht dort, wo es experimentiv fertig sind. Das ist das Problem. Und den Druckschluss haben wir am Anfang auch gehabt. Wir haben auch geglaubt, die Leute sind ja neugierig, die Jungen sind ja aufgeschlossen. Und die werden ja das mit offenen Armen. Nein, es ist nicht so. Aber inzwischen haben wir das erforscht und wissen, wie das läuft. Ja.
Ja, und sind jetzt eher die älteren Leute aufgeschlossener oder die jüngeren? Also wer greift eher zu Hermann Fleischlos?
Ja, ich glaube, die ganz Jungen sind sehr aufgeschlossen. Für die ist der Zugang völlig anderer. Da stößt sich die Problematik Fleisch oder nicht Fleisch. Oder da kann man nicht drüber reden, gar nicht. Die sind nicht total offen. bei alle anderen ist eigentlich.
Ja, keine Riesensache. Du gehst, sage ich mal, ab 45, 50 irgendwo dann ab und zu mal in eine Grundsatzdiskussion über Fleisch oder nicht Fleisch und Vegetarier eine, aber bis dahin ist es kein Thema mehr. Und die dann auch oft aus Abbehaltung. Das ist eh genau wissen, weil sie es eh nicht mehr hören können. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt da irgendwie variiert zwischen die Altersgruppen so stark. Das ist, glaube ich, wirklich breit in der Masse.
Ja, die ganz jungen.
Nur halt andere Motive, ganz klar andere Motive.
Gesundheit, das, genau, Gesundheit, Cholesterin, wie du gesagt hast.
Das ist Ethik, ja.
Ja, spannende Sache. Und ihr seid jetzt in Österreich am Markt, in Deutschland auch, ja?
Also wir sind in Österreich. In Österreich gibt es uns bei Billa in ganz Österreich, bei Merkur und jetzt auch dann bei der Spar. Der Spar Dance. Und wir werden auch bei der Spar dann in ganz Österreich vertreten sein, heuer im Frühjahr. Das heißt, eigentlich in Österreich im qualifizierten Lebensmittelhandel. In Deutschland nur ein bisschen ausgewählter, da sind wir über den Dance in die Biosupermärkte in ganz Deutschland. Wir werden einen kleinen Testversuch mit der Edeka in der Region Baden-Württemberg machen und wir schauen auch schon über Deutschland hinaus. Wir haben Testprojekte in Holland und in der Schweiz laufen und so wollen wir unseren ganzen
Dach. Also der Dachraum ist von Beginn an angepasst gewesen und das ist halt die Kapazität.
Und auf dem ist auch das Produkt angepasst.
Holland ist passiert jetzt, weil wir einfach gesehen haben, dass Holland ein interessanter Markt ist für die Konsumenten. Offener sein, da hat es eben auch Kontakte gegeben und darum probieren wir es einfach bei Holland und das kennen wir einfach
nicht. Und produziert sie trotzdem alles aus Ulrichsberg?
Ja, richtig.
Das ist das Ziel weiterhin. Nicht verschiedene Städten über Europa zum Teil.
Wir haben ja ziemlich
radikale
konservative Einstellungen und sagen, wir sind Unternehmer, wir wollen Unternehmer bleiben, wir können Industriellen werden. Unternehmer heißt für uns, ich möchte jeden Mitarbeiter gehen.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, welche Schulkreise er hat vielleicht, aber ich weiß nicht.
Ich habe
er ist hat eine Familie und die kennt vielleicht seine Frau und wir haben ein Familienfeste, wo damit die Kinder kommen und so. Das ist ein bisschen unser Selbstverständnis. Bei uns gibt es auch kein Vorstellungsgespräch, wo wir beide nicht dabei sind. Es gibt ein Einstellungsgespräch, wo dann ein Mitarbeiter kommt. Wir wollen einfach die Leute spielen. Und das beschränkt aber dann natürlich den Umfang. Wir haben ein schönes Grundstück in Ulrichsberg, wo wir uns gut bewegen können. Und in dem Rahmen wollen wir es aber belassen. Ich, für mich auf jeden Fall, der Thomas denkt, glaube ich, ähnlich. Das heißt also, wir werden mit der Kapazität den Dachraum und Holland.
Ja, werden wir gut aufgestellt.
Vielleicht ein bisschen was beliefern können.
So,
das weitergehen, kann man sich eine Lizenzproduktion vorstellen. Wir haben interessanterweise für unser Verfahren jetzt aus
Katar,
wirklich eine ernsthafte Anfrage, die unser Verfahren, wie wir die Produkte herstellen, das ist ja patentiert, die das erwerben wollen.
Die haben
dort eine Pilzzucht und wollen auch Produkte erzeugen für Indien und Pakistan und für den Markt. Das haben wir jetzt in Verhandlungen mit.
Also in Mitteleuropa quasi machen wir selber darüber hinaus, dass man Lizenzen und sowas vergibt, aber wir wollen uns wirklich fokussieren auf unsere Produkterstellung. Wir wollen da jetzt nicht extrem breit das Ganze aufspannen, wir wollen auch nie ein Konzern oder was werden. Ich würde mal sagen, wir tun die Dimension mit 150 Leuten sozusagen vernünftige Arbeitgeber in der Region wären, aber dann ist es auch mal genug irgendwo. Das ist unser Ziel und ich will auch die Mitarbeiter dann zielführend einsetzen und nicht jetzt von Packung von links nach rechts, sondern dass die auch wirklich dann gezielt sinnvoll an die Maschinen, an die Anlagen, an der Optimierung, an der Verbesserung in der Verwaltung eingesetzt werden. Das ist schon ganz klar mein Zugang, dass man attraktive Arbeitsplätze dann
automatisieren.
Genau, das gehört automatisch.
Die Leute sinnvoll einsetzen, dass erstens einmal Arbeit haben, die nicht.
Das ist die Verantwortung als Unternehmer. Also.
Ja,
und die absolut. Verantwortung sieht nicht jeder, aber für Leute, die, sagen wir trotzdem, so ein Produkt entwickeln, ist es selbstverständlich, glaube ich mal.
Auf jeden Fall. Also wir müssen immer den Menschen sehen, den Kunden und den Mitarbeiter, das ist klar. Und das ist natürlich auch ein gewisser Eigennutzer dabei, weil wir sagen immer, nur ein Mitarbeiter, der zufrieden ist, wird eine gute Qualität erzeugen. Nicht? Nur ein Mitarbeiter, der sich mit dem Unternehmen identifiziert, wird auch gut arbeiten. Weil ich kann einem Mitarbeiter befehlen, dass er um 6 in der Früh da ist. Aber dass er immer gut arbeitet den ganzen Tag. Das kann ich weder befehlen, kann ich, aber ich kann es nicht einmal kontrollieren, was tut. Ja. Ich bin angewiesen auf das. Wir suchen die Leute nach dem aus und das sagen wir beim ersten Gespräch schon. Ja. Du musst mit Herz und Hirn dabei sein. Ja. Dann kommst du schnell weiter. Ja. Aber wenn du nur in die Arbeit gehst, dann wird es um 4 Uhr wieder heimgekast und eigentlich sagst du, okay, morgen ist Montag. Mit dem kannst du nichts Gescheites herstellen. Also das ist einfach der Grund, warum wir noch immer im Müllviertel sind und auch damals 1995, wie ich mich entschlossen habe, dass ich einen neuen Betrieb auf die Grüne Wiese stelle, Neuburger, waren wir in Ulrichsberg geblieben sind. Weil wir einfach dort eine andere Qualität von Mitarbeitern haben, als wir in einem städtischen Bereich heute für so eine Tätigkeit kriegt.
Wie kriegt ihr die Mitarbeiter auf?
Ja, es ist so, dass wir eigentlich nur, wenn wir stärker expandieren, Anzeigen schalten, sonst kann man eigentlich so viel kalte Anfragen, die uns schreiben und gerne bei uns arbeiten wollen, interessanterweise jetzt bei Hermann nur viel mehr, weil es sehr viele Leute gibt, die sich mit denen identifizieren und sagen, oh, das möchte ich mit tun und das gefällt mir. Also da haben wir eigentlich nicht wirklich Probleme, dass wir Leute kriegen und das ist die Basis von einem
guten Unternehmen. Ja.
Das ist
ja.
Wie seht ihr das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft? Wie wichtig wird das für jeden Einzelnen werden? Das ist das, was mich brennend interessiert. Wie ihr das als Person seht.
Ja.
Einerseits die ältere Generation, andererseits Mittel, du bist wahrscheinlich zwischen mir.
Ja. Und, so zwischen.
Du bist leicht dazwischen.
Ja. Ja. Ich glaube, wir in der Entwicklung haben uns dafür entschieden, dass wir Bioprodukt machen, weil wir glauben, dass das bei einer gewissen Kundengruppe, die was immer breiter wird, als Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Und ich glaube, so wird es mit der Nachhaltigkeit auch werden. Das wird irgendwo eine Selbstverständlichkeit werden, dass die Produkte nachhaltig sein müssen. Ich glaube, das wird jetzt noch eine Zeit dauern, das wird der Konsument dann einfach eiskalt einfordern. Das heißt, es wird dann irgendwo mal vielleicht einmal Ampel oder sowas in die Richtung geben und dass sie dann einfach sagen, ja, mit dem CO2-Fußabdruck kaufe ich den nicht mehr. Das heißt, das ist was für den Konsumenten als unternehmerische Verantwortung ist sowieso klar, dass man da sowieso was da ist in die Richtung, weil ich habe auch 3-jährigen Junior und ich will auch. Und wir sehen alle in dem Winter auch die Auswirkungen, wo das Ganze hingeht. Und das wissen wir
auch. 14 Grad halt.
Ja, genau. Darum sage ich. Das ist ja erschreckend, Ende Februar. Ja,
vor ein paar Jahren ist noch der Schneckling.
Genau, das ist Thema. Wir sehen alle schon die Auswirkungen.
Ich glaube, es wird notwendig sein, dass wir auf das mehr schauen, weil die Auswirkungen spürt man eh. Die Krux daran ist halt nur, ich bin überzeugt, dass du ticken musst. Die Schwierigkeit ist, dass Menschen halt nur handeln, wenn sie direkte Auswirkungen spüren. Ja. Und ich sage immer, das Beispiel ist ein Buch gelesen, aber das hat mir recht imponiert, wenn heute einer ein Schnitzel isst und dann wird deswegen draußen ein Gewitter aufziehen und blitzen und ein Sturm kommen. Schmeckt dann die Schnitzel nicht mehr, aber es ist nicht so. Es kommt kein Gewitter, sonst passiert gar nichts. Und wenn ich wohin fliege, passiert gar nichts. Ja. Das ist nicht zusammengehängt, das ist das Teuflische.
Aber es wird der gesellschaftliche Druck, glaube ich.
Aber es wird der Druck kommen und es wird Auswirkungen kommen. Wir hoffen alle, dass es nicht irgendwann einmal irgendwas gibt.
Ja, komplett gibt, ja.
Sondern dass es nur langsam schlechter wird. Hoffen, dass es etwas gibt, da streiten sich die Wissenschaftler, weil das war natürlich für uns alle
keine Katastrophe.
Ja. Aber es tut sich was und ich glaube, über mehr Menschen denken über mehr, über das noch
glaub,
mehr.
Das ist in der für unser
Unternehmen eine Vision. Wir haben ja, wir stellen das Wachstumsresultat im Bild selber her, das besteht dann hauptsächlich aus Holz. Und das wird ja jetzt in der Nahwärmewerk im Ort verbrannt zum Teil. Wir haben jetzt verschiedene Projekte laufen, wie man das alles so sinnvoll verwerten kann. Es ist ja ein Rohstoff, aber langfristig haben wir das Projekt im Kopf, dass wir selber Heizwerk bauen, das vor Ort verbrennen und verstromen. Das sind nämlich so gewaltige Mengen dann, wenn wir im Frühjahrsbau sind, dann haben wir in der Woche, glaube ich, 250 Tonnen Substrat zum Verbrenner. Ja. Also da könnten Strom damit machen und Wärme und wir waren völlig energieautark. Ein Rohstoff Holz, der normalerweise verbrennt wird,
machen mit dem Photovoltaik, die was wir jetzt
ja, einstellen. Die 700 kW Photovoltaik, mit denen, das ist ein Riesenanlag, mit denen könnten wir auch noch liefern. Ja, also das war eine Division und der Betrieb war dann wirklich.
Dass man uns mittelfristig Energieattacken.
Wenn es jeder so machen wie wir, können uns ja eh alle gut.
Dann
war es ein wenig leichter. Eigentlich müsste man eicher Unternehmensprojekt die Leute eigentlich nur zugänglicher machen und die Firmen als schönes Vorzeigeprojekt und damit man sehen kann, was alles möglich ist. Ich glaube, das ist die wenigsten eigentlich vor Augen.
Nein, man muss ja nicht allein. Es gibt viele andere,
nein, definitiv,
die aber super arbeiten, die vielleicht nur Nur besseren wie wir, also von der habe ich hohen Respekt, da gibt es ein paar, aber wir bemühen uns halt.
Es, ist halt oft, es muss halt oft bei der Sache, es muss halt um die Sache gehen und halt nicht um ein ROI, das ist einfach alles. Wenn du ein ROI das rechnest und dann hast du also kennst du drüber, kannst du das schön und weniger schön rechnen und das ist halt einfach eine Sache, du musst über die Sache hin. Und sowas eben wie eigene Stromerzeugung, was du wirklich nachhaltig denkst, ist ja mal was, was du mir zuerst einmal nicht rentiert. Das rentiert sich dann über die Jahre des Ganzen, was du wirklich sagst. Aber du hast natürlich einen ganz anderen Wert, einen gesellschaftlichen Wert, den was du nicht bepreisen kannst. Sag ich mal, dass ich in Rohstoffen nicht verbrauche, dass ich in eine Kreislaufwirtschaft gehe. Wir müssen das einpreisen. Das ist genau das Thema.
Kannst du den CO2-Verbrauch nicht schön rechnen?
Genau, ja, das ist so.
Ja, weil die Dinge nichts kosten. Das ist ein Problem und dann CO2-Steuer und alles ist schwierig und wird so nicht funktionieren. Aber das müssen die Auswirkungen, müssen bepreist werden.
Ja,
es ist wurscht. Aber es muss ein System geben, was alle Auswirkungen mit. Und dann schaut hier die Rechnung komplett anders
aus. Ich bin wirklich für einen monetären Ausgleich. Ich gehört eigentlich, sagen wir, das Fleisch besteuert um den Output, wie jedes Produkt besteuert gehört für den Output. Sowohl gesellschaftlich, was hat diese Auswirkung auf das Gesundheitssystem, weil jetzt und das, da kann man dann wirklich, da kommen wir in eine philosophische Diskussion. Ist es fair, dass wir alle für alle alles zahlen? Oder soll der was jetzt quasi was macht, was für ihn nicht so zuträglich ist, soll nicht der direkt dafür zahlen? Da kommen wir in eine Grundsatzdiskussion rein, wo ich dann sage, naja, wenn er sagt, ich ist jetzt bewusst für Fleisch und er kriegt dann auch gesundheitliche Probleme, Hausnummer als Teambeispiel. Und ich besteuere das, dann gleicht das nachher quasi die Gesundheit aus. Dann ist das eine faire Geschichte, okay, weil dann hat er jetzt halt dafür.
Ja.
Aber wieso sollen alle dafür aufkommen? Das ist halt ein wenig ein Punkt, wo ich sage, da muss man halt auch vielleicht einmal über das große Ganze ein wenig drüber nachdenken. Aber da kann ich mit Politik und da lassen wir lieber zu, das Buch.
Ja, das ist eine never-ending story, wenn man das Ganze dann noch ansprechert.
Ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss.
Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, was das Thema Politik angeht.
Bevor wir da jetzt anfangen und sie noch Feinde machen.
Ganz wichtig ist noch, wo können die Leute euch noch mal finden? Im Internet? Wo vertreibt ihr euch eine Werbung? Ist das Social Media Channel? Ist das Website?
Also sowohl als auch. Die zentrale Anlaufstelle ist hermann.bio, wo man eigentlich alle Infos rund ums Produkt findet und auch über den Jobfinder alle Vertriebsquellen, wo es uns off und online gibt, zu kaufen. Wir sind in Österreich, wie gesagt, bei den großen Lebensmittelketten, sowohl bei Müller, Merkur und bei Spar dann gelistet, das heißt in ganz Österreich zu finden. Und natürlich freut uns jedes Like auf Facebook, Instagram, Pinterest und darüber hinaus natürlich. Aber man wird uns auch in der Tageszeitungsbeilage und ab und zu im Fernsehen finden. Das heißt, wir verfolgen da wirklich 360-Grad-Ansatz.
Dann sagen wir danke, Hermann. Danke, Thomas, dass ihr gezeigt habt.
Dankeschön.
Und wir sagen wieder bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.